Hallo und willkommen bei Einfach gut gemacht, dem Weiterbildungspodcast von Der Seminarbetrieb. Hier hörst du Themen rund um Coaching und Beratung für dich und dein Unternehmen. Ich bin Annette Bauer, Coach, Autorin und Gründerin von Der Seminarbetrieb. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Einfach gut gemacht. Und ich muss sagen, das ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe extra im Kalender nachgeguckt. Die Frau, die ich heute als Gast, ich hätte schon fast gesagt im Studio habe, mit der saß ich am 11. Januar schon mal zusammen. Und dann habe ich die Folge gelöscht. Und jetzt sitzen wir heute wieder zusammen. Herzlich willkommen, liebe Charlotte Cordes.
Hallihallo, Annette. Ja, du, es macht überhaupt nichts, weil ich weiß gar nicht mehr, was ich dir alles erzählt habe. Weißt du, mein Hirn ist wie Sieb gerade in Corona-Zeiten.
Das ist herrlich.
Frag einfach nochmal, ich erzähle einfach, was mir einfällt.
Wir steigen schon mal mit Humor ein, das ist super. Das passt schon mal ganz prima, denn Dr. Charlotte Cordes ist vom Deutschen Institut für Provokative Therapie in München. Lotte, du lebst und arbeitest folglich auch in München und du betreibst dieses Institut gemeinsam mit deiner Mutter, mit Noni Höfner.
Genau.
Und Noni kenne ich ein bisschen länger als dich, weil ich bei Noni schon, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, vor Urzeiten das erste Provo-Seminar mitgemacht habe, damals in Hamburg. Und dich habe ich dann in München kennengelernt, auch bei einem Provo-Seminar. Jetzt provokative Systemarbeit. Vielleicht steigen wir mal damit ein, dass du mal ganz kurz erklärst, was denn das jetzt schon wieder ist.
Was das schon wieder ist. Also das kommt ursprünglich von der provokativen Therapie, die der Frank Farrelly in USA, das war ein Amerikaner, der ist schon tot, in der Psychiatrie entwickelt hat, schon in den 60er Jahren. Und der hat gemerkt, dass er mit Humor und mit Herausfordern an die Klienten besser rankommt und schneller an die Emotionen andockt und Veränderungen hervorruft, als wenn man denen immer nur gut zuredet. Das hat er mehr oder weniger zufällig rausgefunden und hat dann einfach so weitergemacht und hatte Riesenerfolge damit. Und der tauchte plötzlich in den 80er Jahren, schleppte den meine Mutter irgendwie an. Also die ist Diplompsychologin und hatte so ein bisschen die Schnauze voll, hat so nicht das gefunden, was ihr liegt in diesen ganzen Therapierichtungen und wollte schon aufgeben, weil sie sagte, oh, es saugt mich so aus, wenn ich therapiere. Und dann sagte der Bernhard Tränkle, glaube ich, damals zu ihr, oder der Gunther Schmidt, also einer von den alten Hasen, die sind ja alle so irgendwie ein ähnlicher Jahrgang, sagte dann, du, bevor du aufgibst, schau dir den Frank an. Guck mal, der kommt nach Deutschland und guck dir das mal an. Und dann ist sie dahin und hat total Feuer gefangen, wie der arbeitet. Und inhaltlich ist es im Prinzip so, wir haben das dann weiterentwickelt zum provokativen Systemarbeit, provokativen Coaching, also im weitesten Sinne zum provokativen Ansatz, den man wirklich in Therapie, Coaching, Beratung, in Teams eigentlich überall einsetzen kann, weil es geht eher um eine innere Haltung. Und da gibt es ein Kürzel, das heißt LKW. Das hat die Noni damals erfunden, weil sie gesagt hat, als sie den Frank zum ersten Mal arbeiten hat sehen, fühlte sie sich wie vom LKW überfahren, aber positiv. Sie dachte, um Gottes Willen, der hat Sachen gemacht, die man eigentlich nicht machen darf, in keiner Therapie, in keinem Coaching. Und sie fühlte sich überrollt und wollte aber wissen, wie das geht. Und hat dann dieses Kürzel entwickelt, weil es ist im Prinzip die Kurzzusammenfassung, was das ist. Das liebevolle Karikieren des Weltbildes der Klienten. Und zwar an den Stellen, wo sie sich ein Bein stellen. Also wir steigen ein an den Stellen, wo die Klienten selber sich ein Bein stellen. Die kommen ja mit irgendwas. Und karikieren und persiflieren das so lange und machen so absurde Bilder dazu und werden so pauschal und total übertrieben, bis die selber darüber lachen können. Also wichtig ist, dass die mehr lachen als wir, dass wir die nicht auslachen. Da kommt das L ins Spiel, das liebevoll. Das heißt, dass wir die Haltung haben, lieber Klient, liebe Klientin, ich traue dir zu, dass du da rauskommst. Also ich halte dich für stark, für mündig, ich bin empathisch, ich bin wohlwollend. Und alle diese Sachen machen wir nonverbal. Verbal werden wir unverschämt. Provokare heißt ja hervorholen, also Sachen auf den Tisch bringen praktisch. Und das machen wir noch absurd. Aber das können wir nur machen, wenn wir innerlich diese wohlwollende Haltung haben, weil sonst wird es ätzend und zynisch und auslachend und also alles das, was wir nicht wollen damit. Mhm. Genau, so ganz grob.
Ja, zusammengefasst. Es ist dann auch ich bleibe jetzt einfach mal beim provokativen Ansatz. Oh Gott, ich muss mal hier gerade, liebe Hörer, ich sehe mich ganz komisch hier im Bildschirm im Interview. Ich musste mal gerade an der Kamera fummeln.
Man sieht nur deinen Oberkörper, nein.
So, Konzentration.
Zack, ernst, ernst. Jetzt wird's wieder ernst. Genau.
Lotte, du machst mich weg.
Entschuldigung. Habe ich dir erst ein Konzept gemacht? Du wolltest was fragen, glaube ich.
Ja, ich wollte sagen, ist also auch im provokativen Ansatz wie in, ja, wie man es aus der Therapie allgemein kennt und natürlich auch aus dem Coaching, dass so die, oder sag mal, ein Riesenpfund in jedem Beratungsprozess, egal aus welcher Richtung wir kommen, ist die Coach-Klienten-Beziehung oder die Therapeut-Patienten-Beziehung.
Absolut.
Das ist ja im Grunde liegt da ja ein Schwerpunkt drauf, weil du sagst, wenn wir gar nicht liebevoll einsteigen können, dann dürfen wir den Ansatz eigentlich auch nicht verfolgen, weil das dann nach hinten losgeht.
Dann sollte man mit gar nichts arbeiten, glaube ich, wenn man jetzt seinen Klienten doof findet oder nicht mag. Aber beim Provokativen ist es deswegen umso wichtiger, dass man sich wirklich immer wieder klar macht, finde ich noch was Positives an dem, traue ich dem oder der Klientin das noch zu, dass die da rauskommen, weil sonst wird es halt wirklich ganz schnell ekelhaft. Und vielleicht bei anderen Beratungsformen wird es nicht gleich ekelhaft, aber ich glaube, die Distanz entsteht trotzdem immer, egal was
du machst. Ja, auf jeden Fall. Naja, du bist einfach nicht empathisch beim Gegenüber, ne? Das funktioniert einfach nicht. Ich habe mir noch ein bisschen was über dich aufgeschrieben. Du hast Kommunikationswissenschaften studiert und Markt- und Werbepsychologie und Amerikanistik.
Ja.
Holla die Waldfee, das ist ganz schön viel. Du bist auch noch Autorin mit deiner Mutter zusammen, ne? Aber auch alleine.
Auch alleine.
Du machst Improvisationstheater.
Improvisationstheater, also, genau.
Mein Gehirn setzt heute schon
nicht auf
Improvisationstheater. Und genau. Du singst.
Ja, im Moment nicht so viel, aber ein bisschen.
Ja, du bist echt total vielseitig unterwegs. Und das klingt jetzt von den Studien her danach, als hättest du eigentlich mal was anderes gemacht.
Ja, also ich habe, es war ganz lustig, bis kurz vorm Abitur habe ich gedacht, ich studiere Architektur, weil ich hatte Kunstleistungskurs und habe noch Englischleistungskurs gehabt und ich war so ganz kreativ und dachte mir, ach, dann mache ich Architektur, weil das ist das einzige Studium, wo ich vielleicht noch so mit Zeichnen und was machen kann. Und dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, das ist ganz schön viel Mathe und Statistik, wo ich nicht so Bock drauf hatte und habe wirklich, also ich weiß nicht, kurz vorm Abitur das Kommunikationswissenschaft entdeckt. Das gab es zwar schon eine Weile, aber das war irgendwie gerade so ein bisschen im Kommen und ein bisschen hip. Und du brauchtest auch einen relativ hohen NC, aber der ist noch höher inzwischen, aber den habe ich dann irgendwie geschafft und habe mich da beworben. Und das war ein Segen, weil das ist kein Studium für jemanden, der eine Struktur braucht. So richtig, okay. Stundenplan und sondern man geht wirklich dahin, schreibt sich ein, hat den Platz und dann stehst du in der Halle bei der Einschreibung und dann sagt dir keiner, was du besuchen musst. Du musst es alles selber rausfinden in diesem riesen Uni-Komplex. Ich war in München, also 19 Jahre alt, riesen Uni und ich dachte mir so, also die größte Herausforderung ist jetzt erstmal zu wissen, wo ist mein Institut und was muss ich eigentlich belegen? So, das hat einem keiner gesagt. Aber das war super, weil ich habe wirklich, also ich bin eh relativ eigenverantwortlicher Mensch, aber ich habe da wirklich viel gelernt, mir selber mein Zeug zu suchen, was mir gefällt. Und das Studium ist, das geht sehr viel um Medienforschung und die machen auch Statistik sehr viel, wusste ich vorher auch nicht. Wenn ich es gewusst hätte, weiß ich nicht, ob ich das gemacht hätte. Aber habe mich da irgendwie durchgewurschtelt. Aber du warst sehr frei. Also du konntest wirklich, das war noch damals Magister, deswegen diese drei Fächer, das waren jetzt nicht drei Hauptstudiengänge, sondern ein Hauptfach und zwei Nebenfächer. Und da musste man am Schluss auch in allen Fächern Prüfungen machen und so, im Hauptfach ein bisschen mehr als in den Nebenfächern. Und du konntest aber relativ frei dir das gestalten. Sagen, ah, das interessiert mich und dann nehme ich das noch dazu. Und für den und den Zwischenprüfung hieß es noch, jetzt ist es, glaube ich, Bachelor und Master inzwischen, brauchst du das und dann kannst du aber das noch dazu nehmen. Und die hatten relativ viele Möglichkeiten, auch Praktika zu machen. Wir hatten gar nicht so viele Wochenstunden in der Uni. Das heißt, ich konnte wirklich schauen, in welchem Medienbereich, wo mache ich mal was, wo probiere ich es aus. Ich habe das auch wirklich bis zum Exzess dann gemacht. Ich habe in jedem Semesterferien irgendein Praktikum, entweder beim Radio oder beim Fernsehen oder irgendwo gemacht und auch nebenher immer in diesen Bereichen gearbeitet. Also das war wirklich super, kann ich echt empfehlen. Das war wirklich, wenn man Lust hat, sich das selber so zusammenzusuchen. Ja. Du kriegst nicht wirklich große Anweisungen. Aber wir hatten auch ein Uniradio da und das gibt es immer noch, wo ich in den Anfängen da mit dabei war. Und ich hatte einmal ein Praktikum beim Radio gemacht und dann haben die gleich gesagt, oh, du hast schon ein bisschen Erfahrung, du moderierst jetzt gleich. Da war noch ein anderer, der hatte auch irgendwie ein bisschen und die anderen hatten überhaupt keine Erfahrung. Und dann haben die mich da ans Mikro gesetzt, haben mir das erklärt und gesagt, mach. Aber ich lerne so gut. Ich bin einfach ein Typ. Ich reite auch ganz viel privat und im Moment haben wir ja keinen Unterricht und ich bringe mir das dann irgendwie bei und dann sagt mir das jemand von außen und ich lerne mir da zuzutrauen, einfach was auszuprobieren. Das habe ich immer schon gern gemacht. Manchen macht es ja Angst, aber das ist so,
das stimmt.
Liegt mir ganz gut.
Es passt ja irgendwo auch so ein bisschen zum Provo. Also ich glaube, das auch, da braucht man ganz viel Spontanität und ganz viel auch hören auf die Intuition, was da jetzt gerade raus will. Ja, es gibt ja beim Provo den Spruch, auf den Busch schießen und gucken, ob der Hase rauskommt. Ne? Mhm. Kannst du da noch was zu sagen?
Mhm. Ja, also wir hangeln uns. Genau, du hast ja auch vorhin gesagt, ich mache so viel. Das ist, im Prinzip ist es gar nicht so viel, weil es alles irgendwie zusammenhängt. Also es ist, was du sagst, es hat überall hat so diese Art, wie man an Sachen rangeht, also für mich jedenfalls. Und wenn wir sagen, wir schießen in den Busch und gucken, ob ein Hase rausspringt, heißt es, dass wir wirklich, ich lasse mir von den Klienten vorher nichts sagen, wenn die mir irgendwas schon erzählen wollen ausführlich, sage ich, nee, kommt einfach. Und dann fange ich an und hangel mich von Satz zu Satz weiter und provoziere mal und mache und gucke einfach, wo springt der Hase, also wo kommt eine emotionale Reaktion. Und wenn die kommt, mache ich genau da weiter. Und wenn die nicht kommt, dann probiere ich was anderes. Also ich springe immer, es ist sehr anarchisch alles. Also es geht so kreuz und quer, aber du bist immer total in der Aufmerksamkeit beim Klienten, bei den Klienten und guckst, da ist eine Reaktion. Okay, dann gucke ich mal. Fällt mir dann ein Bild dazu ein? Kann ich da was Absurdes? Also wir kommen da inzwischen ganz viele Bilder immer, weil ich es halt auch so viel mache. Das ist auch ein bisschen, glaube ich, Übungssache, aber es kann im Prinzip jeder. Wir haben das alle, diese Kreativität. Man hat es nur oft nicht mehr, man nutzt es halt nicht mehr. Man
ist es gibt, glaube ich, schon noch Leute, denen fällt es leichter.
Vielleicht, ja.
Also ich glaube, es ist schon eine sehr, sehr, sehr spontane Arbeit. Mhm. Und es ist halt wirklich sehr konträr zu dem, was wir so aus anderen Coaching-Richtungen kennen. Also ob das jetzt NLP ist oder ob es der systemische Ansatz ist. Da haben wir unsere Konstrukte, da haben wir unsere Fragetechniken und damit verschaffen wir uns erstmal ein Bild vom Gegenüber.
Genau.
Und dieses Brücken tauchen in die Landkarte des Klienten ein. Du tauchst erst ein, wenn der Klient schon vor dir sitzt, aber du arbeitest dann im Grunde schon auf eine ganz andere Art.
Naja, ich tauche im Prinzip in der ersten Sekunde schon ein und ich probiere halt rum und ich gucke auf die Reaktion und ich kriege meistens innerhalb von 10 Minuten, einer Viertelstunde, also in den ersten 10 Minuten, Viertelstunde, einer Stunde schon so viel raus, weil ich behaupte ganz viel und dann gibt es ja eine Reaktion vom Klienten. Die meisten differenzieren das dann. Also ich behaupte ganz pauschal irgendwas, was ich nicht glaube. Also du bist halt zu blond, um dich zu verändern zum Beispiel. Also ich sage so ganz politisch inkorrekte Sachen, die ich aber nicht meine. Das ist wichtig. Ja. Also wenn ich denken würde, blonde Frauen sind zu blöd, um irgendwas zu machen, dann dürfte ich das nicht sagen. Weil dann wird es, wie ich es vorhin gesagt habe, wird es ätzend und zynisch. Dann kriegen die Breitseite meiner Haltung ab. Aber meine Haltung ist, du kannst es, du schaffst es, du hast dir jetzt da nur einen Felsbrocken in den Weg gelegt. Ja. Und dann behaupte ich irgendwas Absurdes dazu. Also du hast einen genetischen Defekt und deswegen, oder du bist zu alt, wenn jemand 26 ist, sage ich, du bist zu alt, um dich noch zu verändern, zum Beispiel. Wenn die sagen, oh, es geht alles nicht und ich kann nicht, dann ich sage, du bist viel zu alt. Freud hat gesagt, mit 6 ist die Entwicklung abgeschlossen. Also ich behaupte halt so Zeug. Und dann fangen die an, sich meistens auf die Hinterbeine zu stellen und irgendwann zu sagen, ey, Moment mal, nee, ich bin nicht zu alt, ich kann das. Und haben zum ersten Mal mal wieder einen Fokus, nicht auf dem, was sie alles nicht können, sondern in die andere Richtung und emotional und nicht nur im Kopf. Also wenn man denen gut zuredet, habe ich immer das Gefühl, habe ich auch mal probiert zwischendurch, dann sagen die immer nur, ja, aber ist ja ganz nett, aber es funktioniert bei mir alles nicht. Aber wenn ich sage, du bist zu doof oder zu alt oder zu jung oder zu dick oder zu dünn oder keine Ahnung, was halt gerade passt dazu, dann fangen die an, dann macht so ein emotional, Moment mal, nee, jetzt erst recht. Das passiert ganz oft.
Ist das auch so ein bisschen so, das Gegenüber an der Ehre packen?
Ja, an der Ehre, das klingt mir schon wieder, das klingt mir schon wieder fast so ein bisschen, dass ich weiß, wo die Ehre ist, weißt du, als Coach. Dann stelle ich mich schon wieder drüber. Also es ist sehr auf Augenhöhe alles. Also ich bringe auch oft meine eigenen Geschichten mit rein, wenn mir was dazu einfällt und erzähle dann, also inzwischen sage ich nicht mehr meinen Sohn, sondern sage dann ein Kind einer Bekannten oder so, damit ich die da nicht mit reinbringe. Aber ich habe teilweise auch, wenn es jetzt privat ist und jetzt nicht öffentlich, dann erzähle ich auch manchmal von meinen Kindern oder von meinen eigenen Problemen, wenn es halt dazu passt. Und du bist immer sehr, soll man ja eigentlich auch alles nicht machen, gell? Aber du bist sehr auf Augenhöhe und bist nicht in dieser One-Up-Position, ich bin der tolle, erleuchtete Coach und sage dir, wo es lang geht, sondern ich lerne auch immer an den Coachings weiter und denke mir, okay, ich bin vielleicht ein Stück weiter in der Bearbeitung dieses Problems, was du gerade hast oder was sie gerade haben. Aber ich kann es ein bisschen von außen sehen und dann fällt mir vielleicht was von außen ein und dann amüsieren die sich über dieses absurde Bild von außen und damit relativiert sich ja das eigene Problem. Also wenn du über deinen eigenen Scheiß lachen kannst, hast du echt viel gewonnen.
Ja,
und
das
kann man
stimmt.
mal, oh, das kann man in diesen Schaum vor Mund dauernden Situationen kriegt man das ja oft nicht hin.
Das
dann
stimmt.
Denkt man sich, ah, lachen, leck mich.
Ihr unterrichtet den Ansatz ja in, ich sage mal, verhältnismäßig großen Lehrgruppen. Da sind ja 30, 40, manchmal 50 Leute im Raum, wenn ihr unterrichtet.
Ja.
Und ich durfte es jetzt ja schon mehrfach erleben, dass ein guter Teil der Gruppe immer völlig empört ist, was da passiert. Ja, weil das
Am
von
Anfang,
außen
ja.
so schwer, ja, weil es von außen so schwer zu begreifen ist. Und es kommt immer so dieses Korrigierende von euch, dass ihr sagt, fragen wir doch mal. Und dann sagen die Klienten, die gerade auf dem Stuhl saßen, sagen, nee, war super. War genau das, was ich gebraucht habe. Ne? Also es ist von außen schon im ersten Moment ein bisschen befremdlich. Ne?
Ja, das ist ja aber der LKW, genau. der auch über Noni gerollt ist, dass man von außen denkt, um Gottes Willen. Aber das ist wirklich, was du sagst, man muss wirklich die Klienten danach fragen. Also wenn dieses Wohlwollen da ist, dann wirkt natürlich das, was man sagt von außen. Gerade wenn man zuguckt und es man hat das Thema nicht. Dann denkt man sich, um Gottes Willen, was sagt die da? Aber wenn die Klienten dann sagen, nee, also die hat mich voll erwischt und verstanden und ich fühle mich voll aufgehoben, was eigentlich immer kommt. Ich habe das wirklich fast noch nie erlebt, außer wenn ich selber nicht mehr der Klientin zugetraut habe. Also wenn ich gedacht habe, oh Gott, die geht mir auf den Sack und ich traue es der nicht zu. Ist mir einmal passiert. Aber da würde ich dann auch aufhören, das würde ich abbrechen. Aber wenn man die Haltung, mir gelingt es eigentlich immer, diese Haltung zu haben, ey, du stellst dir da gerade selber ein Bein und dann kannst du total absurdes, unverschämtes Zeug sagen und die nehmen dir das nicht übel. Aber von außen sieht es natürlich krasser aus, weil es ein anderes Thema ist. Und der Frank hat immer gesagt, der Frank Farrelly, wir steigen in die mentale Unterhose der Klienten. Und das finde ich sehr schön. Also wir steigen wirklich bei denen ein, nicht bei mir, sondern bei denen und holen Sachen hervor, von denen wir glauben, dass sie denken, schon gedacht haben könnten oder noch denken würden. Also, und die denken ja nicht höflich. Und smooth. Wenn jemand sich über was ärgert, denkt er nicht, oh, es ist aber nicht so schön, sondern dann denken die, was für ein Scheiß, Fick, Dreck, Kack. So, also die denken so, die würden es nicht sagen, aber sie denken es. Und ich spreche das aus. Und dann fühlen die sich oft sehr verstanden. Woher weißt du, was ich denke? Kriege ganz oft als Rückmeldung. Woher weißt du das? Und ich so, ja, wie halt.
Ach, wie schön. Auf eurer Website habt ihr auch so schöne Porträts von dir und von Noni. Und bei dir steht, aufgewachsen mit dem provokativen Ansatz. Wie ist das? Also ich frage jetzt einfach mal, mit einer Mutter wie Noni aufzuwachsen und mit diesem Ansatz aufzuwachsen.
Das werde ich so oft gefragt. Es ist, glaube ich, bereichernd, muss ich sagen. Also ich meine, wir sind jetzt auch nicht immer heile Welt und wir nerven uns auch mal an, ja. Aber so grundsätzlich, es ist ja fast wie eine Lebenshaltung. Also du hast die Lebenshaltung, das Leben ist absurd und auch mein eigener Scheiß, wenn ich den von außen sehen kann, ist auch ein bisschen gaga. Also wenn uns irgendwelche Aliens von außen sehen würden, die ganze Menschheit, die würden denken, wir haben einen Vollschuss. Und das ist so eine Haltung, wo ich mir manchmal denke, Das bringt mich zum Schmunzeln, wenn ich selber drüber nachdenke. Und mir gelingt es bei mir nicht immer selber, wenn ich irgendwas habe, dass ich mich gleich von außen sehen kann. Ich meine, dann wäre ich ja wirklich, weiß ich nicht, eine Gottheit. Aber ich glaube, das hat mir sehr geholfen, in vielen Situationen nicht abzustürzen in irgendwas, oh Gott, das ist furchtbar für länger. Ich kotze mich auch mal aus und heule auch mal und reg mich auf und so. Aber ich merke, ich kann dann doch relativ schnell wieder, und das hat es mir geholfen, glaube ich. Also auch letztes Jahr, als mein Vater gestorben ist, das war wirklich, war ein Schock, ging ganz schnell und er hatte Krebs und ist jetzt über ein Jahr schon wieder her. Und wir konnten ihn begleiten zu Hause und das war, und der hat auch bis zum Schluss seinen Humor behalten. Und ich glaube, da hat mir diese ganze ewige Beschäftigung mit diesem provokativen Ansatz und auch mit dem Impro, hat mir sehr geholfen, damit so umzugehen, dass ich eben nicht verzweifle für lange. Vielleicht mal für einen Tag oder so und dann kommt mal wieder was, aber nicht dieses wenn man dann so, weiß ich nicht,
so ein Dauerloch geht. Ne?
Ja, das ist mir auch, da denke ich mir manchmal, wenn ich dann so Ansätze habe, wo ich dann ein, zwei Tage so, dann merke ich, wie ich selber zu mir sage, jetzt hör auf mit dem Scheiß Selbstmitleid, jetzt zieh dich da wieder raus, hopp. So, genau. Und dann geht's auch. Aber vielleicht, ich glaube, das ist schon eine Hilfe gewesen, so aufzuwachsen.
Ja. Ja, sonst würdet ihr auch heute wahrscheinlich nicht mehr so erfolgreich miteinander arbeiten.
Ja, es würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Also wenn wir da irgendwie ich meine, die Basis stimmt halt. Also auch wenn wir uns immer wieder angiften und anzicken wegen irgendwelchen Kleinscheißsachen, ich meine, das ist ja menschlich, ist nie die Basis in Frage gestellt.
Und es ist ja auch immer noch Mutter und Tochter.
Ja.
Also es ist ja ein spannendes Verhältnis und jede Tochter, die jetzt zuhört und jede Mutter, die jetzt zuhört, weiß genau, von mir sprechen. Ja.
Wir kriegen oft die Rückmeldung, boah, wie faszinierend, dass ihr das könnt. Ich könnte es nie mit meiner Tochter. Oder es kommt, ja, wir machen das auch. Ich habe kürzlich eine kennengelernt, da machen die arbeiten auch zusammen, aber es ist wenig, selten. Mhm. Wo die sagt, oh, endlich mal jemand, wo das auch funktioniert. Und die sind total. Ich weiß nicht, ob du mit deiner Tochter zusammenarbeiten könntest. Die ist noch nicht so alt, aber wie alt ist die?
Die ist 18.
18, naja.
Ich weiß es nicht. Also sie hat immerhin schon mal ein Praktikum bei mir gemacht.
Okay.
Das ging ganz gut.
Ja, super.
Also. Die interessiert sich auch einfach wahnsinnig. Also wir sind so thematisch, sind wir schon auf einer Wellenlänge. Könnte ich mir schon vorstellen, dass da irgendwann noch mal irgendwas rumkommt. Ach, die hat auch schon mal so einen Hostessendienst bei einer Veranstaltung gemacht. Also doch, ja, die taucht schon ab und zu mal auf, wenn ich mir das so bewusst mache. Wer weiß, was da noch draus
wird. Wer weiß, was in 10 Jahren ist. Ich meine, die wird wahrscheinlich erst mal so wie ich ihr eigenes Zeug machen. Und ich wollte es auch am Anfang nicht. Ich dachte mir, nee, ich mache nicht das, was meine Mutter macht, und bin dann aber da so irgendwie so eingewachsen. Ja,
wobei, sie will Psychologie zu studieren. Also das, also die Richtung, die stimmt schon irgendwo so ein bisschen. Wir haben schon miteinander im Gespräch jetzt hier festgestellt für die Hörerinnen und Hörer, dass der provokative Ansatz schon auch ein sehr emotionsbezogener Ansatz ist. Ich würde fast sagen, es ist auch also einer der ersten, der so ganz bewusst auf die Emotionen setzt. Mittlerweile ist es ja in der breiten Welt des Coachings angekommen, dass auf die Emotionen zu gehen vielleicht der schnellere und der tiefere Weg ist, als jetzt über lange Gespräche zu gehen, weil wir ja wissen, dass es ganz viele Dinge gibt, die wir nicht über den Verstand lösen können. Da brauchen wir einfach die Emotion.
Absolut. Also ich glaube wirklich, Veränderung passiert vor allem erstmal emotional. Also man kann sich alle möglichen rationalen Erkenntnisse überlegen. Mhm. Aber ich glaube, um wirklich dann was zu verändern, musst du irgendwie die Emotionen triggern. Also nicht im Sinne von im Panikbereich, dass du den nicht mehr erreichst. Aber es muss irgendwie diese mittlere emotionale Erregung muss irgendwie hergestellt werden, damit Veränderung passieren kann. Und die Klienten sagen uns oft nach den Sitzungen, ob es eine Live-Arbeit im Seminar ist, die du ja vorhin schon angedeutet hast, da machen wir immer so Live-Coachings, so kurze, oder auch im privaten Einzelcoaching, dass die oft, wenn man sie danach fragt, sagen die meistens, sie können nicht sagen, was sie jetzt ändern oder was sie jetzt machen oder konkret, was jetzt passiert, sondern sie sagen hauptsächlich immer, boah, jetzt bin ich echt verwirrt. Puh, da ist ja echt ganz schön viel huch und da und oh, puh, also so. Und das ist gut, weil das Hauptziel von dieser provokativen Vorgehensweise ist, ein festgefahrenes System, und das haben die, also alle Klienten, die kommen, sind irgendwo festgefahren, sonst würden sie nicht kommen. Also die wissen nicht weiter und stecken da irgendwo fest, dass man das wieder in Bewegung bringt und denen klar macht, ey, es gibt nicht nur den Einblick in den Downhill to Hell Richtung, sondern es gibt vielleicht auch, dreh dich mal in die Richtung, vielleicht ist da noch eine Tür oder vielleicht ist auf der anderen Seite eine Tür, dass wir die so ein bisschen an den Schultern packen und in verschiedene Richtungen drehen, um die Blickwinkel wieder zu erweitern. Und das funktioniert, glaube ich, nur emotional. Also ist meine Erfahrung.
Ich glaube es auch. Ich bin ja selber auch Emotionscoach in andere Richtung. Also das Provo ist mir ja, das ist mir so ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen und schleicht sich immer ein. Mhm. Also ob ich will oder nicht, es kommt einfach immer durch. Aber ich arbeite nicht rein provokativ.
Ja.
Aber ich arbeite halt auch trotzdem an den Emotionen oder mit den Emotionen der Klienten. Und ich glaube, dass in so einem verstandesbasierten Coaching, das hervorragend funktionieren kann, solange das kongruent ist.
Ja, absolut. Man muss halt einsteigen. Man muss wieder ins W. Da ist das L vom LKW, das W wieder. Du musst ins Weltbild einsteigen.
Also wenn es kongruent ist und die Lösung, die wir da mit dem Verstand erarbeiten, mit der Emotion übereinstimmt und da andocken kann, dann ist alles fein. Aber da ist im Untergrund eine Emotion am Arbeiten, die halt im Widerstand ist.
Ja, und
dann haben wir keine Chance.
Nee, dann haben wir keine Chance. Und da wäre eben provokativ, würde ich genau, wenn ich so eine Emotion spüre, also es kommen ja manche Klienten, die haben so ein Vorzeigeproblem und hauen einem das so auf den Tisch und wollen eigentlich sagen, reparier das mal, aber ich bin raus. So.
Genau.
Und das ist genau das, was du meinst. Also wenn die das dann einem so hinlegen und man merkt aber, nee, da ist was anderes dahinter. Also ich spüre da irgendwie, da ist eine Emotion da, dann spreche ich genau das aus oder an, was ich dahinter spüre und behaupte es einfach mal. Meistens sind die ganz schnell so, oh, jetzt geht's ans Eingemachte. aber eben nicht so, dass die danach die Krise kriegen und gebeutelt aus der Praxis wanken, sondern ich kriege oft die Rückmeldung, boah, das ging ja jetzt ganz schön tief und trotzdem fühle ich mich irgendwie freier. Mhm. Also es ist so eine wilde Mischung. Was ich am Anfang habe ich gedacht, so, ja, ich weiß, was Sie meinen, aber es ist schon komisch. Aber das ist tatsächlich so. Also es ist nicht nur sowas, ja, wir lachen mal so ein bisschen über ein Problemchen und dann machen wir was anderes, sondern es geht wirklich tief rein. Ich meine, der Frank hat es in der Psychiatrie 17 Jahre gemacht, hat die Leute teilweise aus geschlossenen Abteilungen rausprovoziert. Deswegen, das sage ich auch immer ganz gern, wenn ich irgendwie ein Interview gebe oder sowas, dass das wirklich, das ist nicht nur was für den Anfang, was Nettes, das hört man manchmal. Und dann machen wir wieder was Vernünftiges, sondern wenn du die richtigen Hebel findest, dann kommst du damit ganz, ganz tief rein und du musst halt den richtigen Trigger, oder die, es gibt ja nicht nur einen, es gibt ja immer 1000 richtige Trigger, richtig falsche. Und dann geht da auch echt was vorwärts. Mhm. Ja. Und man kann es, was du sagst, man kann es kombinieren mit allem. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn jemand Lust drauf hat, das zu machen, du kombinierst es ja auch. Und das machen ganz viele, die sagen, nee, rein provokativ habe ich jetzt, ist noch nicht oder will ich vielleicht nicht. Dann, ihr könnt alles, was ihr sonst macht, kombinieren damit. Aber wenn ihr so einen Klienten habt, wo ihr merkt, ich komme einfach nicht weiter, dann probiert mal, vielleicht fällt euch was Absurdes ein, vielleicht fällt euch ein Bild ein, wie dieser Klient ist, wenn er sich total absurd weiter so verhält oder keine Ahnung. Und guckt mal, wie die Reaktion ist. Hm. Macht es einmal die Stunde. Und dann
Ja, es bewirkt immer was. Also meine Erfahrung ist, das bewirkt immer was. Da kannst du so schöne kleine Anker setzen mit.
Absolut.
Ich habe gerade so den Gedanken, also in dem Bereich, in dem oder mit der Methode, Ansatz, mit dem ich arbeite in M-Trace, legen wir sehr viel Wert auf eine eingebettete Ressourcenarbeit. Also wir sagen ja, alle Coaches sagen ja, Ressourcen sind total wichtig. Ja. Aber ganz bewusst sie in den Prozess einbauen, machen total wenige. Wenn da gibt es so eine, dann machen wir mal eine Sitzung Ressourcenarbeit. So, aber das ist wirklich so wie für manche der Kaffee zum Tag gehört. Die Ressourcenarbeit zum Coaching dazugehört, das finde ich selten. Und ich dachte gerade eigentlich, ist der Humor im Provokativen die Ressource, die immer mitschwingt. Und ich glaube, wenn wir nämlich eine Ressource haben, die immer mitschwingt, dann ist am Ende dieses, ich bin erleichtert, ich bin gar nicht so erschöpft wie sonst. Also ich habe früher mit einer anderen Methode gearbeitet und ich hatte es wirklich immer, dass die Klienten und Klientinnen total erschöpft waren. Die waren fertig wie ein Brot, wie nach 5 Stunden Fitnessstudio. Und es war ja auch immer harte Arbeit. Also es war auch Emotionscoaching, aber halt ohne diese Ressourcenuntermauerung. Und seit ich mit dieser Ressourcenuntermauerung arbeite, sind die total fresh am Ende. Das ist total irre. Und so erlebe ich es halt beim Provo auch, ne?
Ja, da ist natürlich, also der Humor, das stimmt, das ist auf jeden Fall dieses über sich selber lachen können, das ist eine starke Ressource, wenn man das hinkriegt. Und es ist diese wohlwollende Haltung, das ist auch, also da bist du ja auch sehr ressourcenorientiert. Also du hast die Haltung, ich traue es dir zu, du bist stark. Also das ist ja diese, das immer mitschwingt und mitschwingen muss, weil sonst funktioniert es nicht. Mhm. Und das stärkt total, also diese Beziehung, den guten Draht und den Rapport und wie man es überall nennt, ja, ist alles das Gleiche. ja, es ist das so, ich meine, es sind immer noch andere Worte für die gleiche Geschichte. Und das ist auch mit, also Humor und die wohlwollende Grundhaltung. Mhm. Das ist, und Humor ist im Karikieren drin, also in dem K, und die wohlwollende Grundhaltung im L. Und das Einsteigen, dass du überhaupt verstehst, wovon die reden, ist das weh. Also das ist immer wieder, da ist alles mit drin eigentlich, ja.
Sehr schön. Absolut. Jetzt hat der provokative Ansatz hat ja auch so ein paar, ich sag mal so, eigene Methoden, ne, mit denen gearbeitet wird. Eine habe ich mir aufgeschrieben, aber es gibt ja mehrere.
Du meinst so, wenn du mit Methoden sagst, meinst du so ein paar so Bausteine, die wir ausgefiltert haben?
Genau.
Methode, finde ich, klingt immer so nach, als wäre es eine Schema-F-Geschichte, was es überhaupt
gar nicht
ist. Aber so,
wenn wir es Vorgehensweisen. Also es gibt
ja,
verschiedene Möglichkeiten, auf welche Art ich in die Provokation gehen kann. Eine davon ist den Esel am Schwanz ziehen. Mhm. Also Begeisterung zeigen, ne? Und so komplett reingehen und ja, sich für das Problem begeistern.
Für das Symptom, genau. Also für das, was die Klienten sich das reinstellen, also alle Vorteile aufzählen, die praktisch ein Klient davon hat. Und die meisten Klienten haben Vorteile von ihren Symptomen. Also das nennt man ja in der Therapie den sekundären Krankheitsgewinn. Bewusst oder unbewusst, irgendeine positive Entwicklung, also einen positiven Effekt hat es immer.
Ja.
Und das versuchen wir, uns dafür zu begeistern, weil dann ist die Chance groß, dass die Klienten Widerstand dagegen entwickeln. Also gegen dass sie sagen, Moment, so absurd, so bin ich doch gar nicht. Es ist doch, es ist doch, also die leisten Widerstand gegen diese selbstschädigende Geschichte, die sie da betreiben. Das ist das Esel am Schwanz ziehen. Und das, die Geschichte kommt eigentlich von, glaube ich, von Milton Erickson. Das hat wohl der kleine Milton hat seinen Vater beobachtet, wie er einen Esel versucht hat, am Halfter in den Stall zu ziehen. Und der Esel hat sich mit allen vier Beinen dagegen gestemmt und dann ist der Milton wohl an den Schwanz vom Esel gegangen, hat ihn am Schwanz gezogen und dann ist der Esel in den Stall gesprungen. Und das ist so das Bild dafür. Also wir machen es provokativ eigentlich an, also begeisternd für Symptome tut sich, glaube ich, sonst keiner.
Das stimmt.
Irgendwelchen. Aber wir meinen das ja auch nicht so, sondern wir bringen das nur übertrieben, was Klienten eben wieder denken oder denken könnten und sagen die ganzen Vorteile, die er oder sie davon hat. Mhm. Und dann kommt meistens so, warum mache ich das eigentlich? Ich schädige mir ja selbst, hat zwar Vorteil, dass sich vielleicht alle um mich kümmern, aber eigentlich geht es mir nicht gut und so. Also das, und dann fangen die an, selber zu sortieren. Das ist ja das Ziel immer, dass wir nicht für die sortieren, sondern dass die sortieren selber, weil das dann treffen sie eine Entscheidung, die für sie passt und nicht die.
Wir können es nicht lösen, egal nach welchem Ansatz wir arbeiten. Wir können das Problem nicht lösen. Eine Sache ist ja auch das Bilder kreieren, ja, also absurde Bilder kreieren. Und jetzt, mir ist dann doch jetzt tatsächlich, ich muss das jetzt ausplaudern, in dem ersten Versuch dieses oder in diesem ersten wundervollen Interview aus Januar hatte ich ja so eine schöne Begebenheit aus meinem Leben. Jetzt kann
habe ich dich kurz gecoacht, gell? Irgendwie,
da war es. Das waren 5 Minuten und das Problem ist dann auch wirklich jetzt anders. Also nicht anders, sondern besser. Deshalb kann ich sie einfach nicht nochmal nehmen. Ich habe gerade so gemerkt, ich habe irgendwann aufgehört, Serien zu gucken, weil das ist ja so ein Suchtfaktor. Und dann jetzt in Corona hat mein Sohn mich überredet, auf seinen Netflix-Account doch einfach mal zu gucken. Mensch, Mama, komm, jetzt guck doch mal. Und wenn ich denn jetzt dann mal so, dass ich so denke, heute geht nur noch Sofa, dann hocke ich mich da hin und dann gucke ich die erste, die zweite, die dritte und
die meistens, zehnte, die elfte.
Ich mache dann schon meistens nach der fünften auf. Aber ich ertappe mich dabei, dass ich dann danach echt ein schlechtes Gewissen habe.
Also ich sitze auch. Solltest du auch. Ist auch richtig so. Weil ich finde, das tut man auch nicht. Müßiggang ist echt was für Weicheier. Weißt du, du bist eine organisierte Geschäftsfrau. Du kannst doch nicht einfach den ganzen Abend Serie gucken. Bist du wahnsinnig geworden? Das passt überhaupt nicht in dein Selbstbild.
Genau. Das stimmt.
Ja, genau. Ja, das solltest du nicht tun. Also du solltest dich wirklich schämen und dann die ganze Nacht nicht schlafen können vor schlechtem Gewissen. Ich finde das großartig. Mach's einfach, weißt du, kannst wahrscheinlich auch sonst nicht dich mal in die Badewanne legen oder so. Das geht alles nicht. Das ist alles was für so Luschen, die einfach so, die genießen halt mal und können mal abschalten. Aber das kommt für dich nicht in Frage, weil selten. Das Leben muss effizient gestaltet werden, immer.
Selten. Also es geht schon besser.
Sag ich doch.
Es geht schon besser.
Ja. Wie? Du kannst dich irgendwo entspannen? Wo denn?
In der Badewanne zum Beispiel, aber ich mache es selten.
Ich sehe dich gerade so in der Badewanne. Du liegst in der Badewanne und hast dann wahrscheinlich gleichzeitig noch eine Serie und noch ein Hörbuch und noch irgendwas.
Nee, aber
du
wirklich, ja, nein? Immer mindestens ein Hörbuch oder ein Buch.
Eben, damit du nur einfach liegen, das kommt für dich nicht in Frage. Nee, vergiss das. Das ist auch das, weißt du, die Leute, die das machen, die verachtest du doch auch eigentlich. Die so richtig mal ohne Gedanken meditierst du?
Ja.
Nee, oder?
Ja. 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 Aber immer nur kurz.
Was, 2,5 Minuten? Ich meditiere seit 40 Jahren, 2,5 Minuten am Tag. Das schaffe ich. Da kommt dann nach 2 Minuten kommen die ersten Gedanken. Mehr geht nicht, verlängern geht nicht, weil das ist auch Verschwendung der Zeit. Ja, ich finde das richtig. Das ist dein Leben. Ich meine, deine Eltern waren wahrscheinlich auch schon so, oder? Die waren ganz effizient und durchstrukturiert. Oder sind das so Luschen, die du nicht werden willst?
Nee. Nee, also mein Vater ist ein außerordentlich fleißiger Mann. Immer schon
gewesen. Ja, der würde auch niemals mal eben abschalten für länger als 2,5 Minuten.
Doch, das kann der heute.
Das kann also, der, ja, ja jetzt.
Seit er in Rente ist. Wahrscheinlich muss ich bis zur Rente warten.
Wie alt bist du?
Ich, 52.
Ja, eben. Schau mal noch, naja, ich kann nicht rechnen. 52, 62 bis 65.
Ich bin ja selbstständig. Ne? Weiß man ja alles nicht, wie das ist mit der Rente.
Also in Rente mit 95. Wenn du dann 95 in Rente gehst, kannst du dann noch ein Jahr entspannen. Aber wahrscheinlich stirbst du dann sofort, weil du das gar nicht hinkriegst. Ich bin jetzt in Rente. Puh. Kaputt.
Ja,
Nee, das kommt für dich nicht in Frage. Sind deine Kinder auch so durchstrukturiert? Oder sind
Nein,
die so ein bisschen?
Das ist schrecklich. Die sind die totalen Chiller.
Ach, jetzt erinnere ich mich. Das ging letztes Mal um deinen Sohn, der so ein Chiller ist, gell?
Genau.
Ja, ja, guck mal, der ist doch kein Wunder. Weißt du, dass du mit dem Schwierigkeiten kriegst, ist doch klar. Du bist so eine überorganisierte, produktive, effiziente Mutter, die da muss jede Sekunde muss wirklich genau geregelt sein, außer den 2,5 Minuten Meditation, aber sonst alles. Und dann hast du diesen Schluffi und deine Tochter ist wahrscheinlich auch so ein Schluffi.
Genau so.
Und deine, ja,
muss
genau.
Ich heute also, Morgen musste ich die um 9 aus dem Bett werfen und habe gesagt, willst du nicht mal, ich habe wirklich gesagt, willst du nicht mal aufstehen?
Weil genau, ich steht schon, die Mutter scharrt schon, ist halt 5 wach, scharrt schon vor der Tür, ist schon mit 52, wachst du wahrscheinlich ihrem 5 immer auf und kannst nicht mehr schlafen. Und das müssen deine Kinder durch. Weißt du, aus denen, das ist wirklich way down to hell, wenn du die so lässt. Du musst die wirklich kontrollieren. Ich finde das richtig, damit die so werden wie du. Ist der Vater so ein Schluffi oder ist der auch so organisiert wie du?
Nee, der ist nicht so organisiert.
Also du hast, dein Ex ist ein unorganisierter Schluffi und deine beiden Kinder auch, die haben halt die Gene vom Vater geerbt. Da kannst du nichts machen.
Ja, sie sind auch adoptiert.
Ach so,
das kann nicht sein.
Ach so, das kann es auch nicht sein.
Mein Erziehungsauftrag ist ja noch größer.
dann müsstest du mal rausfinden, wer diese wirklichen Eltern sind. Oder wisst ihr das schon?
Nee, das wissen wir nicht.
Nee, das wäre doch mal interessant. Wahrscheinlich sind es so totale hedonistische Relax-Typen, die einfach in den Tag hineinleben.
Wahrscheinlich, dann hätte ich auch wieder was zu tun, wenn ich das rausfinde, mal alles.
Genau, also eben, dann hast du wieder, dann kannst du den Rest noch, also den Rest deiner einjährigen Rente mit 95 versuchen, diese Eltern zu finden, damit du nicht dich entspannen kannst. Dann stirbst du ein bisschen später.
Ach, Lotte, danke.
Bitte.
Also ich kann jetzt auch mal für die Hörerinnen und Hörer für diesen kurzen Coaching-Einwurf mal sagen, wo es bei mir wirklich eingehakt hat. Die Rente mit 95. Das werde ich jetzt mal noch mitnehmen.
Wenn du dich so stresst, wirst du gar nicht so alt. Schau mal, das geht schneller, das ist doch gut. Dann kannst du dich, stresst dich zu Tode, dann stirbst du vielleicht mit 65 schon.
Nee, um Himmels Willen, ich habe da noch so viel vor. Mann,
ja, jetzt. Ja, aber nicht entspannen.
Nee, nicht entspannen, genau.
Niemals.
Niemals. Ach, herrlich.
Kann ich aufhören.
Herrlich, herrlich.
Also würdest du, wenn jetzt wäre wahrscheinlich die Schockwirkung von außen, dass die Leute sagen, Gottes Willen, was sagt die dir alles?
Genau.
Würdest du wiederkommen? Würdest du dich weiter coachen lassen? Würdest du sagen, was ist das für eine blöde Kuh?
Ich würde auf jeden Fall immer wieder tun. Also ich habe ja auch schon sowohl bei deiner Mutter als auch bei dir, als auch in der Tat bei euch beiden.
Echt?
Ja, es gibt doch diese Übung, wo dann noch so ein, also du hast gecoacht und Noni saß daneben und hat mir immer meine Gedanken eingeflüstert.
Ich dachte, der Advocatus des Diaboli, genau.
Und ich habe mich, das kann man gleich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal ein bisschen genauer erklären, wenn man das zu zweit coacht. Und ich habe mich wirklich irgendwann zu Noni umgedreht und habe gesagt, boah, hör auf. Weil ich es nicht mehr ertragen konnte, weil sie wirklich, also mit so viel Feingefühl exakt meine ganzen heimlichen Gedanken mir da ins Ohr geflüstert habe. Und ich dachte, ich sterbe da auf diesem Stuhl. Ne? Also wirklich eine tolle Geschichte. Erzähl mal, wie das genau geht.
Ja, das ist so. Also im Prinzip kann man das auch alleine machen. Man hat ja nicht immer zwei Coaches. Aber es ist eine Übung, um wirklich das zu üben, hinzugucken und zu schauen, was könnte der Klient denken und das ein bisschen vielleicht sogar noch ein bisschen größer zu machen. Also als die Übung ist, dass einer ist Coach, einer eine und coacht normal, provokativ, wie wir es halt dann in den Seminaren so beibringen. Und die zweite ist der Advocatus Diaboli, also der Advokat des Teufels, der daneben sitzt und immer mal wieder beobachtet den Klienten ganz, ganz, ganz genau und guckt auf die Reaktionen und spricht dann im Prinzip aus, was er glaubt oder was sie glaubt, was die Klienten gerade denken könnten. Und das ist oft wirklich sehr zutreffend. Das machen wir oft als Kleingruppenübung dann, zu dritt, zu viert mit einem Beobachter. Und das ist wirklich erstaunlich, wenn man hinguckt, was man da im Nonverbalen auch lesen kann. Und das hilft natürlich wieder dem Coach, der das hört. Also es wird nicht geflüstert ins Ohr, sonst wird laut gesagt. Ja. Und der kann sich davon wieder inspirieren lassen und das wieder aufgreifen. Also ich mag die Übung auch total gerne. Und das ist oft sehr entlastend, gerade wenn man anfängt, weil man zu zweit ist. Also du kannst so ein bisschen miteinander, also hast eigentlich zwei Coaches und hast so ein bisschen, ist ja immer der Killer, ist, wenn du dich selber unter Druck setzt, dann fällt dir gar nichts mehr ein als Coach. Also ich muss jetzt die perfekte provokative Idee haben. Oh Gott, das funktioniert nicht. Das funktioniert nirgends, nicht nur im Provokativen.
Das stimmt.
Ja.
Ach, toll. Ihr arbeitet ja auch, also deine Mutter ist ja Therapeutin. Bist du auch Therapeutin oder arbeitest du als Coach?
Nee, ich bin immer als Coach unterwegs.
Aber ich weiß ja, dass Noni auch immer wieder durchaus von auch, ich sag mal, harten Fällen und sehr schwierigen Krankheitsbildern berichtet, wo sie auch mit dem provokativen Ansatz arbeitet, zum Beispiel bei Essstörungen, bei Selbstverletzung. Und
du kannst im Prinzip, ich bin da eh immer so ein bisschen im Zwiespalt mit dieser Unterscheidung. Klar ist Coaching und Therapie ist was anderes, inhaltlich. Aber so vom Prozess, wie man rangeht, ist es tatsächlich eigentlich identisch, weil du versuchst ja von außen Leuten zu helfen, die irgendwo feststecken. Und ob sie jetzt in einem beruflichen Thema feststecken oder in einem privaten, also ich mache viel Paarberatung auch, das ist wieder anders als jetzt ein Business-Coaching oder sowas. Und manchmal verirren sich ja tatsächlich auch in der Coaching-Praxis Menschen, die, was man vorher nicht weiß, ich lasse mir ja vorher auch mal nichts erzählen, deswegen weiß ich nicht, wer kommt, wo man sich denkt,
das stimmt richtig. Das erzählen die ja nicht nur dir nicht.
Nee, natürlich nicht. Ja. Und also meine Erfahrung ist, man kann tatsächlich überall, egal was du für einen Therapeut, Coach, kannst du einsteigen. Du musst halt nur in der Lage sein, in dieses Weltbild einzusteigen und dann eben gucken, darf ich als Coach so jemanden behandeln oder darf ich, also das muss man halt wissen einfach, was darf ich, was ist meine Befugnis, ja. Aber sonst grundsätzlich sind da keine Grenzen gesetzt. Die Grenzen liegen nur in dir selbst als Coach oder als Psychologe. Also wenn du merkst, ich kriege eine Beißhemmung, dann wird dir nichts einfallen. Hm. Wenn du merkst, ich habe das gleiche Thema wie mein Klient, dann wird dir auch nichts einfallen, weil dann steckst du viel zu sehr mit drin. Hm. Wenn es dir zu weit weg ist, weil du in das Weltbild nicht mehr einsteigen kannst, also wo du merkst, ich verstehe überhaupt nicht, wovon diese Person spricht, dann wird es auch schwierig, weil dir nichts einfällt. Und wenn das L fehlt, das ist eigentlich das Letzte, also wenn das Wohlwollen nicht da ist. Das sind eigentlich so diese vier Kontraindikationen, wo es nicht geht. Die liegen aber alle im Coach selber oder im Therapeuten.
Also es gibt von, da würdest du mir jetzt auch zustimmen, es gibt wenn man das jetzt auf den therapeutischen Bereich bezieht und wir sagen jetzt mal, der Coach arbeitet mit gesunden Menschen, der Therapeut mit einem
Kranken. Der ist schon gesund.
Ja, der ist schon gesund. Dann gibt es aber ja trotzdem auch gesunde Menschen, die sagen, oh, ich esse jeden Morgen ein halbes Glas Nutella mit einem Löffel. So, ne, jetzt hat der vielleicht nicht unbedingt eine Essstörung, aber da trotzdem ein Problem mit. Und wir können eigentlich...
Ich finde, die Grenzen sind da super fließend. Also da kann man fließend, eigentlich...
Genau. Also es ist schon super lohnend, immer zu gucken. Ich bin auch wirklich, plädiere immer dafür zu sagen, kennt eure Grenze und wisst, von welchen Krankheitsbildern ihr einfach auch die Finger lässt.
Unbedingt, ja.
Aber prinzipiell, rein der Ansatz, der passt auf alles. Ich meine, da spricht ja auch die Entstehungsgeschichte mit Frank dazu. Ich weiß nicht, dass... Ja. Es kommt das in einem seiner Videos vor, wo er das selber mal erzählt, oder habe ich das bei euch gehört, dass er da wirklich mit einem hochgradig suizidgefährdeten Patienten nach der 90. Sitzung gesagt hat, boah, ich mache jetzt das Fenster auf und gehe raus und ich komme in 5 Minuten wieder, machen Sie, was Sie wollen. So ungefähr.
Die Geschichte kenne ich nicht, aber das passt zum Frank. Also das würde ja. Und das kann der eben nur sagen, wenn er eben dem zutraut, dass er es nicht tut oder dass er da rauskommt selber. Ja. Du kannst, also das Suizid ist sowieso ein ganz, ganz gutes Thema, weil das kann dir immer, selbst im Coaching mal passieren, dass jemand plötzlich sowas sagt, oh, ich wollte mich schon mal umbringen oder ich will mich umbringen, dass man wissen muss, dass man wenn die wirklich mit Selbstmord drohen, das sind ja eigentlich, also ich meine, es gibt auch sicher, welche nicht drohen, sich trotzdem umbringen, das weiß man ja auch, aber wenn die drohen in deiner Praxis, ob es jetzt eine therapeutische Praxis ist oder im Coaching, das ist ja nicht gefeit davor. Gut, dann weiß man, was man zu tun hat, ne? Dann musst du einfach die im Prinzip einweisen lassen. Sagen, ja. Also, Und das muss man wissen, das meine ich mit so rechtlichen Sachen. Du musst deine Grenzen kennen, was du auch sagst, du musst wissen, was du rechtlich machst, wenn doch mal was passiert, weil du es halt vorher vielleicht nicht gesehen hast, wir sind nicht allwissend, manchmal sieht man es halt auch erst nach einer Weile, was ob das jetzt wirklich in deinem Bereich ist oder nicht. Und dann brichst du halt ab oder schickst ihn woanders hin oder so. Also man darf nicht größenwahnsinnig werden. Das ist, glaube ich, egal, wie du arbeitest. Das Thema, ja.
Ach, sehr spannend. Sehr, sehr, sehr spannend. Also, wir wecken Widerstand. Wir zeigen dem Klienten, der Klientin auf, wie absurd eigentlich das eigene Verhalten ist. Und wir gehen immer davon aus, dass wir noch irgendwas Liebenswertes am Gegenüber sehen können.
Genau.
Finden können. Genau. Das sind so die Eckpfeiler dieses Ansatzes, den ihr ja jetzt mittlerweile auch online unterrichtet. Ne? Ihr hattet ja das Corona-Jahr hat ja auch bei euch zugeschlagen. Ich weiß, ihr habt, ich glaube, 3 oder 4 Blöcke pro Jahr immer gehabt mit Ausbildung. Also jetzt nur ja. Provo 1, Provo 2, es
gab wir haben mehr. Also wir haben, glaube ich, bis fast 30 Seminare im Jahr angeboten, also mit Anfänger, Fortgeschritten, genau. Und Impro, was ja, ja immer mit reinkommt, weil das von der Haltung her so ähnlich ist und so. Also wir haben ja ganz viele verschiedene Seminare. Mhm. Und wir haben dann im März letzten Jahres, fiel ja alles weg, also live ging gar nichts mehr. Und dann habe ich relativ schnell, ich glaube, Noni hätte ein bisschen länger gebraucht, sagt sie auch immer, die hat sich das, also auch online und so, und dann habe ich, ich habe schon davor ein bisschen online gearbeitet, so ganz ein paar bisschen Coaching und ein bisschen so, so kleine Gruppen und so, und habe dann gesagt, komm, jetzt, wenn nicht jetzt, dann jetzt machen wir es einfach und gucken mal, ob die Leute es annehmen, wie es funktioniert, und haben uns da wirklich rangetastet, aber machen seit März 2020, also alle Coachings, alle Seminare machen wir online. Und zwar auch die Fortgeschrittenen inzwischen. Also es geht wirklich gut. Also auch bei der Supervision, da zeichnen wir immer Fälle auf und supervidieren die dann, zeigen den Film und supervidieren das anhand des Filmes. Und das geht mit Zoom auch. Also es ist total cool, weil du kannst es ja kurz mitfilmen, lädst es runter, gehst wieder rein, zeigst es mit Bildschirm teilen und so. Das ist genial. Und wir haben uns da wirklich so Schritt für Schritt rangetastet. Und selbst Impro, ich spiele ja auch, also auf der Bühne im Moment nicht, aber habe viel Impro gespielt schon. Und habe auch angefangen, da Impro-Toolboxen, also was geht online mit Impro, macht da auch Seminare schon ganz lange dazu und auch immer noch weiter. Und wir hatten einen kleinen, hattest du wahrscheinlich auch, so einen kleinen Live-Highlight, sage ich schon. Ich meine, ich mag online eh ganz gerne inzwischen. Ich habe mich da voll dran gewöhnt, weil viel geht. Aber dass wir letzten Herbst, gab es mal, ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Seminare live gehalten. So mal kurz Hamburg, zwei, Ding, und dann bang, war der Lockdown wieder da.
Ja, das so ging mir. Ich hab,
aber es geht irgendwie, also es geht mehr, als man denkt.
Ja, das stimmt. Ja, aber schön, dass ihr da auch das Angebot aufrechterhaltet. Und wir werden auch, also wir werden alle Kontaktdaten zum Institut, werden wir in die Shownotes packen, damit die Hörerinnen und Hörer auch bei euch gucken können, wie kann man dann kann man das lernen. Weil ich sage ganz ehrlich, also ich habe Provo 1 habe ich zweimal gemacht, Provo 2 dann nachgesetzt. Das lohnt sich auch wirklich in der Wiederholung. Es ist wirklich, wirklich klasse, auch die einzelnen Bausteine auch durchaus mit Zeit dazwischen einfach mal hintereinander zu setzen und da auch immer noch mal einen Ort zu haben, wo man das noch mal üben kann.
Ja, ja, wir haben jetzt auch, was wir jetzt auch, also die Supervision ist ja auch sowas, was dann so für die da kommen die Leute auch immer wieder, also selbst die das Zertifikat manchmal schon haben, also wir haben so ein Zertifikat, was wir anbieten, was man nicht machen muss, aber kann, und selbst die das nicht mehr machen müssen, kommen oft noch mal wieder, immer so alle 2 Jahre und machen noch mal so eine Provo-Spritze, geben sie sich.
Provo-Spritze, ach, sehr schön, das gefällt mir. Ach, sehr, sehr, sehr cool. Ich habe am Ende des Interviews immer 3 Fragen für meine Gäste. Und vielleicht erinnerst du dich ja jetzt aus dem Januar an die Fragen.
Wenn du sie sagst, bestimmt. Im Moment stimmt, nicht mehr. Ja. Aber wenn du sie mich gleich fragst, weiß ich es bestimmt wieder.
Also wir sind ja hier, also du bist zu Gast in einem Weiterbildungspodcast. Von daher ist es ganz klar, dass ich frage, was ist denn deine aktuelle Weiterbildung oder was war deine letzte?
Also im Moment, ach, jetzt weiß ich wieder, genau, das stimmt auch immer noch. Ja, wobei, es hat sich ein bisschen verändert seit Januar tatsächlich. Also ich reite ganz viel und bilde mich da relativ viel fort im Moment, weil wir eben auch keinen Unterricht nehmen dürfen. Also das mache ich sonst mit Lehrern, aber im Moment ist es eher YouTube und eine Freundin, die besser reitet und so, also die mir halt so Tipps gibt. Und die ist Bücher. Und das Zweite ist, was ich jetzt angefangen habe, vor 2 Wochen eigentlich erst, ist, dass ich habe früher Klavier gespielt, zwischen 6 und 16 so irgendwie, dann habe ich aufgehört, dass ich mich jetzt wieder ans Klavier setze und mein Mann, der sehr musikalisch ist, der hat Musik studiert, der auch mir teilweise wirklich ein bisschen Sachen zeigt und sowas. Und ich merke, ich bin da total wissbegierig gerade. Also die Musik kommt noch mehr wieder in mein Leben als im ersten Lockdown. Also da mache ich ganz viel. Ja. Und dann habe ich jetzt, also im Moment ist wirklich viel gerade. Ich habe jetzt, weiß nicht, ob du diese morphologischen Felder, ob du das kennst. Da hat mir jetzt eine Freundin gesagt, da gibt es die war da irgendwo, da gibt es einen Infoabend online, ob ich das nicht mal, ich finde es spannend. Ich kenne mich null aus. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört und habe mich jetzt für so einen Infoabend mal angemeldet.
Ach, cool.
So, also so Zeug. Ich bin da so, ja.
Also wirklich vielseitig unterwegs. Ja. Da bin ich gespannt auf die nächste Antwort, denn die Frage dazu heißt, was liest du zurzeit? Also egal, ob jetzt privat zur Entspannung oder ob halt auch irgendwie Fachliteratur.
Also ich höre viel, ehrlich gesagt, ich höre mehr, als ich lese im Moment. Es schwankt immer so ein bisschen. Ich höre viele Podcasts. Da habe ich, glaube ich, hast du mir das nicht geil Montag empfohlen?
Ja.
Den habe ich jetzt angefangen und habe jetzt ganz viel, habe mir gleich Sachen gekauft, die da empfohlen wurden. Ich bin da echt furchtbar.
Hast du zufällig das Kaugummi schon gekauft?
Nee, das Dentabs habe ich mir jetzt gekauft, diese Zahnpasta-Geschichte da. Und so, das mache ich ganz viel. Da bilde ich mich, also da mache ich, das finde ich jetzt ganz gut, weil das mal so businessorientiert ist. Davor habe ich oft den Hotel Matze, das ist ja der Interview, der mal Promis über ihr Leben, was ich auch immer total spannend finde. Habe ich sowas viel gehört. Dann auch viel so, es gibt ja diesen einen Podcast, wie heißt der? Die Lage der Nation. Kennst du das?
Nee, den kenne ich nicht.
Ich glaube von Deutschlandfunk, ich weiß nicht, wer das produziert, aber die machen immer einmal die Woche eine Stunde oder ein bisschen mehr, reden die über die Wochenpolitik, was gerade so, und diskutieren darüber. Finde ich auch ganz spannend. Also das ist so das, was ich mache nebenher. Lesen habe ich, da habe ich wirklich tatsächlich das letzte Fachbuch, was ich gelesen habe, ging um Pferde. Das war von Monty Roberts, die Biografie, dieser Pferdeflüsterer. Das ist irre, also der Typ ist der Hammer. Ich finde es voll interessant. Und da ich mit Pferden eben viel, ich habe eine Reitbeteiligung, da ich da viel mache, ich habe das dann immer gleich an dem armen Pferd ausprobiert, was der da beschrieben hat. Der hat mich manchmal so angeschaut, was will sie heute schon wieder? Das habe ich gelesen und dann habe ich einen Roman gelesen, einfach zur Entspannung. Die Judith Lennox, das ist so eine Autorin, die ich total gerne lese. Ich weiß nicht, ob du die kennst, bestimmt vom Hörensagen. Ja. Oder die Jojo Moyes oder Jojo Moyes. Ja. So, also solche wirklich Richtung. So
zum Runterfahren.
Ja, und die schreiben auch schön. Also die schreiben, ich mag nicht, wenn das so ganz billig geschrieben ist, wo ich dann so nach dem Schulaufsatz es klingt, aber die schreiben ja gut. Und haben so spannende Geschichten. Also, aber ich glaube, es ist eher was für Frauen. Ich weiß nicht, ob das ein Mann lesen wird.
Ich glaube auch.
Keine Ahnung. Ja. So, das ist so im Moment, mit dem ich mich so beschäftige.
Schön. Und die letzte Frage heißt, was wünschst du dir für die Welt?
Für die Welt? Oh, das ist eine große Frage. Meine Güte, für die Welt. Muss mal überlegen, ob ich da einen kurzen, knackigen, tollen, kreativen...
Nein, du nicht.
Niemals.
Du und Kurzfassen.
Genau. Vielleicht ist es sowas wie, was ich vorhin schon gesagt habe, nehmt euch alle nicht so bierernst die ganze Zeit. Dann wird es nämlich immer so ein bisschen, also wird es tendenziell ekliger, als wenn man das immer mal wieder durchatmet und sagt, okay, es ist schon absurd. So, dieses Mantra so vielleicht zu haben. Alles ist absurd. So. Vielleicht auch ein bisschen banal jetzt, aber...
Nee, gefällt mir. Schön. Ach, großartig. Liebe Lotte, wir haben es wieder geschafft.
Ja, nicht löschen diesmal.
Nein, um Gottes Willen. Also, in den Shownotes findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, die Kontaktdaten von Lotte Cordes und vom Institut, wobei das wahrscheinlich irgendwie eh alles das Gleiche ist.
Ähnlich, ja.
Genau. Da gibt es auch, die Lotte ist auch bei Instagram, da könnt ihr folgen. Das Institut ist bei Facebook, ist auch bei Instagram. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten, am Ball zu bleiben. Und die haben auch einen sehr nett hausgemachten Newsletter. Da schreibt Nuni nämlich immer Witze.
Oh
also,
ja.
Das lohnt sich. Ne? Also es ist legendär, die Witze, die Nuni
nennt. Also wer Witze mag, der findet es gut. Ich bin immer nicht so der Witz-Fan, aber ich kann ihr die Witze nicht austreiben. Aber ich glaube, es spaltet die Gemüter. Die Hälfte der Newsletter-Leser findet es gut und die andere sagt, naja, ist halt wieder ein Witz von Noni, den lese ich nicht. Aber ist ja okay. Also
der steht ja auch immer, meistens steht er unten, manchmal so mittendrin noch, und der ist immer farblich abgesetzt. Das heißt, man kann auch drüber weglesen. Sie macht es schon gut. Also,
sie recherchiert auch immer ziemlich. Die überlegt sich wirklich richtig, welcher Witz passt für welchen Newsletter. Das heißt, sie ist echt ziemlich aktiv.
Also auch dazu packen wir den Link einfach mit in die Shownotes. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt natürlich gerne den Podcast abonnieren, falls das heute so eine Eintagsfliege für euch war. Bleibt am Ball, abonniert uns und hinterlasst gerne auch eine Bewertung auf eurem Kanal, auf dem ihr immer hört. Das freut uns, und gerne auch einen Kommentar zu diesem Podcast. Lotte, ganz herzlichen Dank. Es war mir eine Freude.
Danke dir, liebe Annette. Mir auch.
Das ist schön. Und den Hörerinnen und Hörern sage ich an dieser Stelle auf Wiederhören.
Das war Einfach gut gemacht, der Weiterbildungspodcast von der Seminarbetrieb. Infos zu allen Seminaren findet ihr auf www.derseminarbetrieb.de. Ich sage bis bald und lasst es euch gut gehen. Eure Annette Bauer.